Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Wir haben jetzt eine Bibelstunde, Wortbetrachtung oder ganz einfach gesagt, wir wollen aus dem Worte Gottes lernen. Und heute ist der Psalm 9 dran. Bevor wir das tun und diesen Psalm lesen, daraus lernen, lasst uns aufstehen und beten. Ja, Jesus, von Herzen danken wir dir für diese Gemeinschaft, die du uns schenkst. Danke dir für einen jeden, der gekommen ist, um dein Wort zu hören und daraus zu lernen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du Gnade schenkst für diesen Abend, dass du deinen Segen gibst, deinen Segen für dein Wort, Herr, damit das tief in unser Herzen hineindringt und fruchtbar wird. Hilf, Herr, dass wir dich rühmen, dich preisen, dich anbeten, denn du bist groß und du bist ein gerechter Richter. Möge, Herr, dieser Psalm uns dazu anleiten. Ich bitte dich, Herr, noch einmal, ohne dich können wir nichts tun, darum segne uns. Amen. Ja, ich wollte den Psalm 9 lesen. Das ist ein etwas längerer Psalm. Ich lese die Schlachterübersetzung, das ist für die da oben vielleicht wichtig. Ich habe mir extra heute einen Ausdruck gemacht, weil die sehen meine Lutherbibel hier liegen und denken wahrscheinlich, wir müssen die Lutherbibel suchen. Dem Vorsänger auf Mut Laban, ein Psalm Davids. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Als meine Feinde zurückwichen, da strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht. Denn du hast mein Recht und meine Sache geführt. Du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert. Und die Städte hast du zerstört. Ihr Andenken ist dahin. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich ersuchten. Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern, denn er forscht nach Blutschuld und denkt daran, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde und von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Ihr Fuß hat sich gefangen in dem Netz, das sie heimlich stellten. Der Herr hat sich zu erkennen gegeben, hat Gericht gehalten. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden von deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Letztes Mal, ich denke, wir können uns das noch erinnern, mit welcher Begeisterung wir hier von vorne gehört haben, wie unser Bruder Sukau erzählt hatte über die Schöpfung, über das, was Gott gemacht hat. Und heute haben wir ein etwas anderes Thema. Hier wird Gott angebetet als gerechter Richter, der den Elenden, den Armen, denen, die auf Hilfe angewiesen sind, in der Bedrängnis sind, dass er die errettet. Er ist ihnen ein gerechter Richter. Es ist nicht so ein Richter, wie die menschlichen Richter oft sind. Denn man sagt oft zutage, man braucht einen Anwalt, wenn man nicht Recht hat, damit das Unrecht zurecht gedreht wird. So ist es oft hier in dieser Welt. Aber Gott ist ein gerechter Richter und als solchen betet der Psalmist ihn hier an. Nun, in den meisten Situationen ist das interessant, warum dieser Psalm geschrieben wurde oder was der Grund gewesen ist. Wenn wir den Psalm 3 nehmen, dann steht das ganz deutlich in der Überschrift, als der König vor seinem Sohn Absalom geflohen ist. Hier ist das nicht klar. Aber ich denke, es kann eine Hilfe sein, aber wir müssen nicht unbedingt wissen, in welchem Zusammenhang dieser Psalm geschrieben wurde. Oft interessiert das uns, wir sind neugierig, zum Beispiel auch bei Lieder. Ich hatte mal so ein Buch geschenkt gekriegt und da wurden verschiedene Lieder aufgelistet, also bekannte alte Lieder, die dann gedichtet wurden und aus welchem Grund sie gedichtet wurden, was der Schreiber dieses Liedes empfunden hatte, warum er gerade dieses Lied geschrieben hatte. Zum Beispiel das Lied, wie doch der blaue Himmel mich locket. Ich denke, das ist vielen bekannt. Das, so wie es wiedergegeben wird, wurde es geschrieben, als einer im Gefängnis war und ein kleines Loch gesehen hatte und da drin den blauen Himmel. Und dann fing er an, dieses Lied zu schreiben. Und ich denke, das kann schon eine Hilfe sein. In manchen Situationen denkt der Mensch dann in diesem Zusammenhang an dieses Lied und singt dieses Lied und er ist getröstet, es ist ihm eine Hilfe. Hier weiß man nicht genau, die Ausleger, die sich viel mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben, die denken, es könnte alles Mögliche sein. Es könnte sein, dass es vielleicht ein späteres Lied auf Exodus ist, also auf das zweite Buch Mose, als Gott dann sein Volk mit einer wunderbaren Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hatte. Etliche denken vielleicht, dass das geschrieben wurde, als die Bundeslade nach Zion kam, als David dann jauchzte und jubelte. Oder andere Kriege, die geführt wurden, wo Gott Sieg gegeben hatte. In einer Auslegung habe ich sogar gelesen, dass derjenige dachte, dass es für die Zeit, die nach uns kommt, geschrieben wurde, also für das tausendjährige Reich. Also ich weiß es nicht genau und ich denke, das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Spurgeon sagt zum Beispiel, wir wollen bei der Betrachtung dieses Psalmes die Siege unseres Erlösers feiern. Für wahr eine köstliche Aufgabe, wenn der Heilige Geist uns darin beisteht. Lange ein Ausleger aus dem 18. Jahrhundert sagt, wer etwas erlebt und erfahren hat von den Wundertaten des Herrn, den drängt es auch, davon zu erzählen. Wohl ihm, wenn solches mit Dank und mit Freuden geschehen kann. Es wird uns wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn wir diesen Psalm in Bezug auf andere durcharbeiten werden. Ich denke, wir können diesen Psalm also auch zu unserer Zeit anwenden, für uns jetzt in Anspruch nehmen und etwas Wichtiges daraus lernen. Dieser Psalm beginnt mit dem Vers und da haben wir schon die nächste Schwierigkeit, weil er fast in allen Bibeln verschieden übersetzt wird. Die Lutherbibel sagt zum Beispiel, einem Psalm Davids vorzusingen nach der Weise schöne Jugend. Hier wird geschrieben, dem Vorsänger auf Mut Laben, einem Psalm Davids. Etliche übersetzen zu singen nach der Weise, der Sohn muss sterben. Oder so ähnlich auf den Tod des Sohnes. Es wird sehr verschieden übersetzt und man weiß nicht genau, wie man das, also diesen ersten Vers richtig übersetzen sollte. Aber man geht davon aus, dass es steht dafür, dass man eine bestimmte Melodie verwenden sollte. Nach der gleichen Weise von einem anderen Psalm vielleicht. Also wir wissen es nicht und deswegen können wir nur spekulieren. Noch etwas ist vielleicht am Anfang zu betonen, dass dieser Psalm der erste Psalm ist, der alphabetisch seine Verse geordnet hat. Man sagt, dass man hat versucht, den Psalm so zu schreiben, dass nach dem hebräischen Alphabet, also wenn wir jetzt das ABC kennen, zum Beispiel der erste Vers beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C. Und man geht davon aus, man weiß es nicht genau, dass man die Psalmen so geschrieben hatte, damit man den nachher leichter behalten könnte, weil das so eine kleine Hilfe sein sollte, diese alphabetische Anordnung. Aber man weiß das auch nicht. Aber was man weiß, das ist, und ich möchte den Vers 2 und 3 lesen, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, ich will alle deine Wunder erzählen, ich will mich freuen und verlocken in dir, ich will deinen Namen Lob singen, du Höchster. Viermal, ich will. Eine wichtige Frage für uns jetzt. Will ich auch? Heute kam hier ein Bruder, war ein bisschen früher da. Ich sage, oh, du bist ja heute so richtig rechtzeitig gekommen. Er sagt, ich muss. Aber er meinte, ich will. Aber oft sagen wir, ich muss. Oder wir sollen, wir müssen. Hier sagt der Psalmist, ich will. Wenn ein Mensch nicht will, dann hat das Ursachen dafür. Vielleicht will ein Mensch dem Herrn die Ehre nicht geben, weil er nicht bekehrt ist und eigentlich zu den Feinden Gottes gehört. Und keiner will sozusagen seinen Feind ehren. Manchmal muss man das, manchmal wird man gezwungen. Aber das kommt dann nicht von Herzen, das ist kein ehrlicher Lob. Vielleicht liegt das daran, dass man die wunderbaren Taten Gottes vergessen hat, sie nicht mehr in Erinnerung hat. Oder man ist blind für das, was Gott tut. Nicht nur das Volk Israel hatte die Wundertaten Gottes erlebt, nicht nur David hatte das. Nicht nur derjenige, der in einem nichtchristlichen Elternhaus aufgewachsen ist, hat die Wundertaten Gottes erlebt, sondern ein jeder von uns. Oft denkt man, ja, wenn man immer vertraut war mit dem christlichen Glauben, man hat nicht viel Schlimmes, in Klammern, gemacht. Gott hatte ihn, vielleicht hat man keine besonderen Erlebnisse gehabt und so, dann denkt man, ja, man hat nichts Besonderes erlebt, man hat keine Wundertaten Gottes erlebt. Aber das ist nicht so. In Wahrheit, in Wirklichkeit hat jeder Mensch viel, viel Wundertaten Gottes erlebt. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich habe lange überlegt, wie kann man das jetzt verdeutlichen, den Herrn loben von ganzem Herzen. Und ich habe viel recherchiert, was es bedeutet von ganzem Herzen. Und ich habe festgestellt, dass der Psalmist hier wirklich die beste Wortwahl getroffen hat. Ich habe unnötig lange gesucht. Den Herrn loben von ganzem Herzen, das sagt alles aus. Der ganze Mensch ist dabei. Was ist mehr, wenn ich einfach mal sage, zu meiner Frau sage, ich habe dich lieb? Oder ich habe dich von Herzen lieb? Oder ich werde dich für dich sorgen? Oder ich habe dich in mein Herz geschlossen? Also dieses Wort von ganzem Herzen, das sagt wirklich sehr viel aus. Man kann geteilten Herzens sein. Man kann etwas nicht von Herzen tun. Aber wenn das hier steht, wenn der Psalmist sagt, ich will es tun von ganzem Herzen, dann ist es wirklich, also ich habe keine höhere Aussage, die das bestätigt, gefunden. Ich will all meine Wunder erzählen. Das zweite, ich will alle deine Wunder erzählen. Wenn wir die Wunder Gottes erzählen, dann ehren wir Gott. Man kann verschiedene Geschichten erzählen. Man kann die Wunder Gottes erzählen und sich selber darstellen, sich selber als Held darstellen. Es ist wichtig, dass wir über die Wunder Gottes sprechen, auch in der Welt, die Gott nicht kennt. Aber wir sollen nicht uns selber darstellen, sondern immer wieder Gott in den Vordergrund schieben und es wirklich darauf beziehen, dass Gott Wunder getan hatte. Vor kurzem saßen wir in der Firma zusammen und da waren etliche Lehrlinge dabei, unser Vorgesetzte. Und irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht, wie kamen wir auf den Tod zu sprechen. Und dann sagte ich, ja, ich war schon einmal tot. Und dann sagte ich, hä? Was? Ja, ich sage, ich hatte mich erhängt. Was? Wirklich? Sage ich, ja, wirklich. Aber ich war damals 7 Monate alt. Ich konnte das nicht alles verstehen. Und dann erzählte ich ihnen, wie ich dann, mein Vater mich in Stuhlchen gesetzt hatte. Damals hatte das Stuhlchen keine Sicherung unten. Man konnte sozusagen rutschen, wegrutschen. Und mein Vater musste dringend auf Toilette. Und dann ist er auch, Toilette war natürlich draußen, Plumpsklo. Und das dauerte wahrscheinlich ein bisschen. Und als er kam, weil ich so zappelig war, haben meine Eltern gesagt, dass ich so ein sehr zappeliges Kind war. Hatte immer gezappelt und dann war ich runtergekommen und hatte mich sozusagen erhängt. Und als mein Vater kam, hatte sich erschrocken, sagte, oh, Augen so, blau, was jetzt machen? Und er hatte das Richtige gemacht. Er hat mich schnell gepackt, aufs Bett gelegt, hat sich niedergekniet und gebetet. Er hat gebetet und auf einmal fing ich an zu atmen. Das ist ein großes Wunder Gottes. Einmal war ich im Schneesturm gewesen. Das war so der Anfang direkt nach dem Militärdienst, da wohnten wir in Schutschensk. Und dann musste ich mit meinem Vorgesetzten, also mit dem Fuhrparkleiter, musste ich dann nach Kokchetau fahren. Und er wollte noch nebenbei seine Privatsachen erledigen. Und dann sind wir noch in die Dörfer gefahren. Und als wir dann zurückfahren mussten, war es schon etwas dunkler geworden. Es war noch nicht ganz dunkel, aber es hatte so Sumerke, sagt man, ja? Dämmerung, ja. Und es fing ein Schneesturm an. Und er sagt, komm, wir fahren diesen kürzeren Weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Dorf wir da waren, weil über Kökçetav würden wir dann das Doppelte an Strecke haben und hier würden wir dann sozusagen zweimal die Strecke verkürzen können. Aber da sagt er, gibt es Verwehungen. Ich sage, dann fahren wir lieber über Kökçetav, wenn es Verwehungen gibt. Nein, sagt er, komm, wir fahren. Und dann sind wir gefahren und dann kamen wir auch zu den Verwehungen. Und ich hatte wirklich Angst, ich hatte Angst, stecken zu bleiben, weil kein Mensch da, Steppe, nichts da. Er sagt, gib Gas. Und dann habe ich Gas gegeben, bin ich stecken geblieben mitten in der Verwehung. Die Verwehung war nicht sehr lang, das Ende konnte man sehen. Du musst mehr beschleunigen, sagt er zu mir. Okay, habe ich mehr beschleunigt, durch. Die zweite Verwehung war auch ungefähr diese gleiche Länge. Habe ich auch Gas gegeben, durch. Und dann kamen wir zu einer Verwehung, kurz danach, da konnte man kein Ende, nichts sehen. Vor einem war alles weiß. Er sagt, gib Gas. Dann habe ich Gas gegeben, mit Schwung da rein, stehen geblieben, zurückgesetzt, sagte, mach noch einmal, mach noch mehr. Ich noch einmal rein und dann merkte ich, dass ich von der Straße abkomme. Dann habe ich sofort angehalten, weil mein Vorderrad hing schon unten. Man konnte ja nicht erkennen, wo die Straße ist. Ich versuchte zurück, geht nicht. Nach vorne geht gar nicht mehr, weil wenn man weiter runterkommt, dann kommt man niemals hoch. Und so standen wir da. Ich bin ausgestiegen. Man kann sich kaum vorstellen, ich hatte so Pelzhandschuhe an, wenn einer das kennt, und Wattenjacke. Und der Wind, der hatte so eine Kraft gehabt, dass es schien, als ob einer die Hände hier abschneidet, wo die Handschuhe und diese Wattenjacke dann zu Ende waren. Ich dachte, was soll ich jetzt machen? Ich versuchte hin und her, es ging gar nichts mehr. Und dann dachte ich, wahrscheinlich ist das jetzt das Ende. Und ich hatte gebetet. Und als ich gebetet hatte, sofort kam mir ein Gedanke. Nimm die Brechstange und hau ein bisschen unter den Rädern. Ich stieg gleich aus, nahm die Brechstange unter den Räder gehaut. Auf einmal, ganz langsam, vorsichtig, und dann war das Auto wieder raus. Und mein Vorgesetzter, der war auch schon ganz weiß gewesen, der wusste auch nicht, was jetzt, ich sage, soll ich jetzt noch einmal versuchen? Habe ich ihn noch so ein bisschen geärgert und sagt, nein, wenden zurück, sagt er. Und so hat Gott wirklich ein großes Wunder getan, weil viele sind so im Schneesturm umgekommen, erfroren und nicht mehr zurückgekommen. Gott tut Wunder und wir sollen diese Wunder verkündigen. Aber nicht nur die Wunder, die er mit uns tut, sondern alle Wunder steht hier drin. Die Wunder, die er mit dem Volk Israel zum Beispiel tat, wie er sie durch das Meer leitete, wie die Mauern von Jericho fielen, die Stillung des Sturms. Mein kleiner Leon, unser Enkelkind, der sagt immer, Papa, Opa, die Geschichte, wo die Mauer fällt, die Geschichte, wo die Mauer fällt, das interessiert ihn so sehr. Schon kleine Kinder, auch die können wir schon prägen, indem wir die Wunder Gottes erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Freuen und frohlocken. Es gibt viel Grund zur Freude, aber oft sind diese Gründe hier auf dieser Erde nur sehr, sehr kurz. Der wahre Grund ist, in dem Herrn sich zu freuen. Denn diese Freude, die hält an. Und wie ich für mich sagen kann, die steigert sich. Desto mehr man mit Gott lebt, desto mehr man Gott kennt, desto größer wird die Freude, mit ihm zu leben, in ihm zu leben. Deinen Namen lob singen, du Höchster. Also ich will deinen Namen lob singen, du Höchster. Das ist das vierte, ich will. Und ich denke, das ist ein sehr ehrliches Verlangen gewesen von dem Psalmist. Deswegen entsteht auch dieser Psalm. Warum ist David so von dieser Dankbarkeit erfüllt? Ich denke, weil er über das Handeln Gottes nur staunen kann. Er hat darüber nachgedacht und er konnte nicht anders. Er konnte nur staunen. Und weiter berichtet er, was Gott getan hat. Vers 4. Die Feinde sind zurückgewichen, da strauchelten sie, kamen um vor deinem Angesicht. Als ich diesen Vers las, dann dachte ich gleich an die Geschichte mit den Ägyptern, die da dem Volke Israel nachjagten, die auch dachten, wir kommen auch durchs Meer trockenen Fußes, als Gott sein Volk durchführte. Aber sie merkten das. Sie merkten, Gott streitet gegen dir. Gott stieß die Räder von ihren Wagen. Es entstand ein Durcheinander. Und sie schrien schon, lasst uns umkehren. Aber alles war zu spät. Gott hat sie bestraft. Gott hat sie vernichtet. Und oft ist das so in unserem Leben auch, wenn wir diesen Vers jetzt für uns, für heute anwenden könnten, dann würden wir sagen, Gott hat uns errettet, er hat uns zur Bekehrung geführt. Wir durften uns bekehren und dennoch merken wir immer wieder, vielleicht die oder die andere Sünde, die klebt an uns, die will uns nicht loslassen, die verfolgt uns, so wie die Ägypter, das Volk Israel damals. Und plötzlich greift der Herr ein und wir erhalten einen Sieg über bestimmte Sachen. Wenn einer vielleicht geraucht hatte und es nicht lassen konnte zum Beispiel, ne? Und plötzlich gibt Gott Sieg und er ist los von diesem Laster. Und dann kann man nicht anders als singen dem Herrn. Gott handelt gerecht, Vers 5. Gott hat seine Sache geführt, er der gerechte Richter. Manchmal versuchen wir Menschen, Gott willkürlich darzustellen. Aber ich denke, Gott ist nicht willkürlich. Oft denkt man, wenn er tut, was er will, dann handelt er willkürlich. Aber ich bin dieser Meinung nicht, sondern Gott weiß ganz genau, was er tut. Und er ist ein gerechter Richter und er ist zu 100% gerecht, aber er ist auch zu 100% gnädig. In den Versen 6 und 7 wird das Handeln Gottes als gerechter Richter dargestellt. Verse 6 und 7. Du hast die Heidenvölker gescholten, den Gesetzlosen umgebracht, ihren Namen ausgelöscht auf immer und ewig. Der Feind, er ist völlig und für immer zertrümmert und die Städte hast du zerstört. Ihr Andenken ist dahin. Er ist der gerechte Richter an den Gottlosen. Verse 8 und 9. Gottes Handeln dargestellt allgemein, aber der Herr thront auf ewig. Ich denke, das sollte man sich ein und für alle Mal merken, diesen Satz. Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Hier ist keiner ausgenommen. Gott wird den Erdkreis richten und ein Urteil sprechen, das gerecht ist. Mir scheint das so, dass der Psalmist David hier so richtig Trost findet in der Gerechtigkeit Gottes. Verse 10 und 11 zeigen das Handeln Gottes an den Seinen. Ich denke, das ist auch ein Grund gewesen, weswegen der Psalmist so glücklich und so dankbar war und zum Loben gestimmt war, weil Gott wirklich wunderbar an den Seinen handelt. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich, Herr, suchten. Der Herr als Zufluchtsort, ich denke, ein sehr gutes Beispiel ist die Arche Noahs. Und Noah mit seinen hatte Gnade gefunden als die einzige Familie oder die einzige Personen, die gerecht gewesen waren damals auf dieser Erde, die Gott für gerecht empfunden hatte und die wurden dann errettet auf eine wunderbare Weise. Sie hatten einen Zufluchtsort in der Arche und so ist Gott unsere Arche, ein Zufluchtsort in Zeiten der Not. Und darum vertrauen auch die, die den Herrn suchen, auf ihn. Auf wen sollte man sich dann noch verlassen? Der Vers 12 ist eine Aufforderung jetzt an alle. Wenn wir so überlegen, womit unterscheidet sich der Vers 12 von den Versen 2 und 3? Da sagt der Psalmist, ich will. Und hier sagt er, Lob singet dem Herrn. Er ruft auf, die anderen Gott zu Lob singen. Wir sollen dem Herrn Lob singen, der zu Zion wohnt und verkündigt seine Taten unter den Völkern. Alle sollen das tun und die Ursache ist wieder hier, denn er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Also er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Das bedeutet, er ist gerecht. Es läuft ihm sozusagen nicht so irgendwie durch die Finger, sondern er denkt an alles, er hat die volle Übersicht und es wird alles gerecht zugehen. Und das Zweite ist, vergiss das Schreien der Elenden nicht. Das ist wieder die gleiche Ursache, wie wir auch schon hatten, dass Gott die Seinen sorgt, ein Zufluchtsort für die ist. Im Vers 14 lesen wir, Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes. Wenn wir so den Vers 14 lesen, so ändert sich hier wieder das Thema. Nicht das Thema, sondern das Gefühl von dem Psalmisten David, würde ich sagen. Er hat so irgendwie so eine Schwankung der Gefühle hier. Das Thema bleibt immer das Gleiche. Es geht um den Mensch, der Gott fürchtet, um den Mensch, der Gott den Rücken gekehrt hat. Und es geht um Gott in diesem Psalm. Aber hier scheint es so, dass er wieder Schwankungen der Gefühle hat und wieder versucht zu flehen. Ich weiß jetzt nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht, weil wir im Vers 4 gelesen haben, der Feind ist zurückgewichen. Vielleicht war es jetzt nur eine kleine Ruhepause, die der Psalmist genießen durfte. Die Gefahr war noch nicht vorbei und deswegen fleht er immer wieder zum Herrn. Oder es ist ein Lied, das wieder mit Wiederholungen erst zu tun hat. Oder ich dachte auch schon, vielleicht passte gerade der Buchstabe so schön, weil es alphabetisch angeordnet war. Aber wir sehen, dass es immer hin und her schwankt hier. Und jetzt sagt er wieder, Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzähle in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil. Den Vers 15 wollte ich noch erwähnen. Die Zeit geht wirklich schneller, als es mir lieb ist. Ne? Also der Vers 15 war mir wichtig, der Grund, warum er den Herrn anfleht. Wir haben oft eine falsche Motivation, wenn wir den Herrn um etwas bitten. Wir bitten etwas für sich, damit es uns gut geht, vielleicht damit wir geachtet werden oder auch andere Gedanken verfolgen uns. Hier geht es dem Psalmisten, er sagt, sei mir gnädig und hilf mir, jetzt kurz zusammengefasst, damit ich all deinen Ruhm erzähle, damit ich jauchze über dein Heil. Es geht dem Psalmisten wirklich um die Ehre Gottes, damit Gott geehrt wird, damit er groß gemacht wird. Jetzt kommt der gleiche Gedanke, die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Also es geht wieder jetzt um die andere Gruppe von Menschen hier und ein Gericht Gottes sozusagen über sie. Die Heidenvölker sind versunken in der Grube, die sie gegraben haben. Kennt ihr einen Vers? Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Oder wer jemanden anderen eine Grube gräbt, wird selber hineinfallen. Und das ist hier, was zustande gekommen ist. Die Heidenvölker, die haben Gruben gegraben für andere und sind selber hineingefallen. Ihr Fuß hat sich gefangen im Netz, das sie heimlich stellten. Sie haben ein Netz den anderen gestellt und haben sich selber verfangen. Der Herr, und der Grund ist, weil der Herr sich zu erkennen gegeben hat, Gericht gehalten hat. Der Gottlose ist verstrickt in dem Werk seiner Hände. Die Gottlosen müssen ins Totenreich hinabfahren, alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Und jetzt kommt wieder der andere Gedanke, was den Armen betrifft oder den Unterdrückten, also denen, die zu Gott gehören, hier in diesem Psalm. Denn der Arme wird nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht stets vergeblich sein. Und dann ruft er den Herrn auf, steh auf, o Herr, damit der Mensch nicht die Oberhand gewinnt, dass die Heidenvölker gerichtet werden vor deinem Angesicht. O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind und nicht Götter. Oft denkt der Mensch, dass er Gott ist und versucht, sich gegen Gott aufzulehnen. Aber Gott sitzt auf dem Thron. Ich hatte hier noch etwas vor mit uns. Ich habe mir extra so ein Blatt genommen und ausgedruckt. Und ich wollte einmal einfach nur diese drei Gruppen kurz durchgehen, als Zusammenfassung für heute. Die erste Gruppe ist der Mensch, der Gott sucht. Das ist in diesem Fall der Psalmist oder auch die der Psalmist auffordert hier. Wie wird der Mensch bezeichnet hier? Ich habe mir diese Wörter unterstrichen als Unterdrückter, also als der, der seinen Namen kennt, oder als der, der den Herrn sucht. Er wird bezeichnet als Elender und er wird bezeichnet als Armer und zum Schluss sehen wir wieder als Elender. Es ist interessant für mich gewesen, wieso ist der Mensch, der gottesfürchtig ist, der auf Gott vertraut, unterdrückt, arm, Elender und so weiter. Wie kommt das? Der andere wird bezeichnet, das ist zum Nachdenken, der andere wird hier bezeichnet als Gesetzloser, als Feind, als der Feind. Er wird bezeichnet als Heidenvolk, als einer, der hasst und so weiter. Warum wird er so bezeichnet? Eine Frage zum Nachdenken. Und dann Gott, der Herr, der auf dem Thron thront, der ewig ist. Als Herr wird er hier bezeichnet, als gerechter Richter und so weiter. Wenn wir den Armen nehmen, den armen Menschen, warum ist er arm? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber ich dachte da an ein Wort, selig sind die, die geistlich arm sind. Obwohl ich das alles nicht so richtig verstehen kann, versuche ich euch das jetzt zu erklären. Es ist ein bisschen lächerlich, ja. Aber ich denke, das ist in diesem Zusammenhang zu sehen, hier. Der Mensch ist arm dran, weil er verfolgt wird. Aber er ist sehr reich und sehr beschenkt, weil wir, wenn wir weiterlesen, was Gott an ihm tut, dann lesen wir zum Beispiel, der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Vertrauen auf dich kennzeichnet diesen Menschen, Vertrauen auf Gott. Er ist reich in Jesus Christus. Deswegen kann der Psalmist singen, kann er loben, kann er frohlocken und sich wirklich wohlfühlen in den Armen Gottes, in diesem Zufluchtsort. Und seine Zukunft ist gesichert. Ich denke, das ist das Wichtigste. Bei dem anderen Mensch, der hier als Feind oder Feinde bezeichnet wird, Heidenvolk und so weiter, bei dem sieht das ganz anders aus. Über den kommt ein Gericht Gottes, ein gerechtes Urteil. Und er wird müssen sterben, wenn das jetzt so kurz formuliert. Er muss einfach dem Tod in die Augen schauen. Wichtig ist eins, ich habe viel überlegt, wie kann man jetzt diesen Psalm überschreiben? Was ist der Kerngedanke in diesem Psalm? Weil auch da unterscheiden sich unsere Übersetzungen, zum Beispiel Danklied für Rettung aus Bedrängnis, Lutherbibel, in dieser Bibel steht überhaupt keine Überschrift. Aber ich glaube, die neue Genfer Übersetzung von 2011, die sagt, dass der Herr spricht ein gerechtes Urteil oder so ähnlich wird die Überschrift übersetzt. Und ich denke, der wichtigste Gedanke in diesem Psalm ist wirklich der Gedanke über Gott. Über Gott, dass er der gerechte Richter ist. Gott, der da thront auf ewig, haben wir gelesen. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten. Gott, Gott, Gott. Gott als gerechter Richter, denke ich, ist der Kerngedanke in diesem Psalm. Und das ist für uns, für einen jeden sehr wichtig, das zu erkennen. Wir sollten uns fragen, zu welcher Gruppe Menschen gehöre ich? Gehöre ich zu der Gruppe Menschen, die vielleicht unterdrückt werden, verfolgt werden, aber reich sind in Gott, die ihn anbeten, die ihm Lob singen, die ihm Ehre bringen? Die dürfen sich wirklich auf die Zukunft freuen. Oder gehöre ich zu denen, die Gott vergessen? Zum Beispiel wird das hier im Vers 18 so dargestellt. Alle Heidenvölker, die Gott vergessen, die an Gott nicht denken, die Gott den Rücken gekehrt haben, die sich selber als Gott darstellen. Sonst würde es hier im letzten Vers nicht so lauten, O Herr, lege doch Furcht auf sie, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Ich denke, das betrifft die andere Gruppe der Menschen, die heutzutage mit Gott nichts zu tun haben wollen, die Gott den Rücken gekehrt haben, die eigensinnig sind, die sich Gott nicht unterordnen wollen. Ein kurzes Beispiel noch zum Schluss. Ich habe heute in der Morgenandacht gehört, als ich zur Arbeit fuhr, da erzählte eine Schwester, so hatte sie sich vorgestellt, das war eine katholische Andacht, dass in einer katholischen Schule im Unterricht wurde ich weiß jetzt nicht genau welches, ein Bekenntnis durchgearbeitet, also ein Bußbekenntnis, habe ich so verstanden, wie man dann vor Gott Buße tun kann, sowas Ähnliches. Ne? Und diese Lehrerin hat das gar nicht böse gemeint, sie hatte nur das aufschreiben lassen von den Schülern, damit sie darüber sprechen können, damit sie darüber diskutieren können. Und dann sagt diese Schwester dort in der Morgenandacht, und sie hat so viel Negatives erlebt von den Eltern danach, weil diese Eltern auf sie zukamen und gesagt haben, du kannst es nicht so weit führen, dass unsere Kinder sich vor Gott erniedrigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mensch, der heutige Mensch, der neigt wirklich dazu, sich über Gott zu erheben. Er will sich nicht demütigen vor Gott. Und das ist die größte Gefahr für uns heute. Der Herr segne uns, wenn wir über das nachdenken werden. Amen.